Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Meine Geschichte würde ich ganz klar als Wunder bezeichnen oder als Heilungsgeschichte. Nicht eine, die eben vom einen Tag, von der einen Minute auf die andere passiert ist, aber eine, die mich vom Tod ins Leben zurückgeführt hat.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Es ist ein Thema, das viele Leute und auch viele Familien zu kämpfen haben. Magersucht. Ich bin Martin Diener und bei mir ist Stefanie Porsch. Du warst einmal nur 28 Kilo. Du hast mir vorher Bilder gezeigt. Mir tun die Bilder weh. Was löst es bei dir aus?
Mich macht es auch traurig. Mich verschreckt es eigentlich sogar. Es ist für mich im Moment nicht mehr vorstellbar, wie das hätte kommen können. Also rein auf rationaler Ebene. Und ich zeige sie auch darum, um zu zeigen, wie so etwas aussehen kann.
Aber du hast dort seinerzeit nicht gemerkt, hey, da stimmt doch etwas nicht. Also weißt du, wenn die Flügel, also wie sagen wir denen da hinten?
Schulterblätter.
Wenn die Schulterblätter so rausstehen und du von der Wirbelsäule alles, das ist doch nicht gesund. Warum merkt man dann das nicht, wenn man drin ist?
Es gehört zu dem Krankheitsbild, dass man eine total verzerrte Körperwahrnehmung hat. Also das Selbstbild nicht mehr zusammenstimmt mit dem, wo man eigentlich ist und wie man aussieht. Also ich habe es tatsächlich nicht gemerkt, bis man endlich dann mal jemand den Spiegel vor den Augen gehalten hat. Obwohl ich ja mich auch tagtäglich im Spiegel gesehen habe. Mhm. Aber ich habe das nicht gemerkt und das ist ein Teil von dem Krankheitsbild.
Jetzt im Nachhinein, was war der Auslöser gewesen? Man braucht ja einen Auslöser, braucht in Anführungszeichen einen Startschuss für eine Magersucht. Was war es bei dir gewesen?
Ja, es gibt nicht nur einen Auslöser in dieser Geschichte. Also in dem Moment, wo ich nach Brasilien gegangen bin und alle Strukturen weggefallen sind, hat sich die Magersucht verselbstständigen können. Sie hat niemand mehr gegeben, der mich kontrolliert hat oder mal ein bisschen zu mir geschaut hätte. Aber es geht eigentlich weit zurück, wenn ich denke, es geht eigentlich in meine Familiengeschichte zurück. Schon bereits meine Geburt war eine grosse Bedrohung. Ich bin in eine Familie gekommen, meine Eltern sind beide noch minderjährig waren, 19, und es hat auch Stimmen gegeben, die von Abtreibung geredet haben. Also es hätte sein, dass ich überhaupt gar nicht auf die Welt komme. Also schon da war eigentlich das Leben in Gefahr gewesen. Und später dann, als sich meine Eltern getrennt haben, als ich 60 war und sie dann in einer jahrelangen Kampfscheidung um unser Kind gestritten haben, ist mein Leben sozusagen auch wieder auf dem Spiel gestanden. Ich habe mich hin und her gerissen gefühlt. Aber auch immer ein Teil in mir war wie abgelehnt gewesen. Das Kind liebt die Mutter wie Vater. Man kann sich auch gar nicht entscheiden. Es ist keine Wahl, entweder oder. Und wenn beispielsweise der Vater die Mutter ablehnt und sie schlecht macht, ist das im Nachhinein, sehe ich das wie eine Ablehnung auch mir gegenüber gewesen. Und ich glaube, so habe ich mich nie richtig geliebt oder angenommen gefühlt. Und als Teenager ist das wie aufgebrochen. Mit den körperlichen Veränderungen, die man erfährt, es ist eine unsichere Zeit. Man muss sich finden als junge Frau. Es sind Aussagen auch von meinem Vater gewesen, die sich auf mein Äußeres bezogen haben, die mich nicht motiviert haben. Das sind wahrscheinlich kleine Aussagen gewesen, die im Vergleich mit allem anderen, was er zu mir gesagt hat, im positiven Sinn sicher nicht ins Gewicht gefallen sind. Aber ich habe dann vielleicht gehört, wenn er gesagt hat, da hat es ein bisschen zu viel Speck. Oder wie auch immer, dein Füdli vielleicht nicht dick, aber ist ein bisschen rund. Und dann ein erster Freund, der ebenfalls eine Bemerkung gemacht hat, wie du könntest mal deine Haare färben oder mal Stügelschuhe anziehen. Es war immer das Gefühl da, du genügst nicht.
Gehen wir nochmal zurück zu dieser Kampfscheidung. Du hast gesagt, wenn Mami und Papi am Streiten sind, hast du dich auch immer abgelehnt gefühlt. Probier das mal zu beschreiben. Warum?
Ja. Also ich habe Mutter wie Vater gleichermaßen geliebt. Das ist, man kann sich nicht entscheiden, bei wem man lieber ist, wer man lieber hat. Man hat einfach beide gern. Und ich erkläre es eigentlich ganz einfach. Ich bin ja das Produkt von beiden. Also ich habe von beiden Anteile in mir und nehme auch beide Geschichten mit in das Leben. Und wenn jetzt beispielsweise mein Vater schlecht über meine Mutter redet, dann verbinde ich das auch mit meiner Persönlichkeit. Das ist ein Teil in mir, wo vielleicht die Mutterseiten auch sind. Fühlt sich einfach abgelehnt. Fühlt sich gleichermaßen schlecht gemacht.
Hat denn das dein Verhalten irgendwie verändert? Hast du irgendwie beim Papi möglichst lieb wollen über das Mami reden? Oder hast du auch eine Vermittler-, Versöhnerrolle eingenommen? Wie ist Stefanie da gewesen?
Ich denke nicht, dass ich eine Vermittlerrolle eingenommen habe. Ich bin die Ältere von beiden Kindern gewesen, oder immer noch. Und ich bin vor allem sehr angepasst gewesen. Ich habe versucht, meine Eltern so möglich wie einfach zu machen, auch grosse Verantwortung probiert zu übernehmen, indem ich daheim teilweise den Haushalt geschmissen habe, damit meine Mutter nach dem Arbeiten nicht noch putzen muss. Oder wenn wir dann abends vom Vater heim gefahren sind mit dem Zug, bin ich natürlich die gewesen, wo hat müssen daran denken, dass er dann gern auch noch das Ticket zahlt, dass ich das Geld müssen eintreiben. Ich habe einfach probiert Verantwortung wahrnehmen, aber es ist natürlich eine unangenehme Situation gewesen. Geld ist ja auch ein Thema. Geld hat auch ist Energie und es geht am Schluss auch ums Leben. Und dann immer müssen dafür sorgen, dass der Vater noch das zahlt, was er müsste, ist natürlich sehr eine unangenehme Rolle. Aber jetzt reine Versöhnungsebene, dass ich probiert hätte, die Eltern wohlzustimmen gegenüber dem anderen, das ist gar nicht möglich gewesen.
Du bist ja bei der Mutter aufgewachsen, zuerst und nachher zurück zum Vater gekommen und der hat dann eine Lebenskrise gehabt. Was ist dort passiert?
Ich bin mit 16 sind wir vom Aargau wieder zurückgezügelt ins Zürich-Oberland und ich habe mir dann kurz darauf entschieden, noch ein paar Jahre zu meinem Vater zu gehen. Ich habe, glaube ich, ganz fest einfach meinen Vater noch gesucht. Ich habe ihn ja eigentlich gar nie so richtig gehabt, außer am Wochenende. Und er war damals verheiratet mit einer zweiten Frau. Und hat seine Firma aufgebaut. Und das war gerade um 9-11, wo die Weltwirtschaft in Krise geraten ist. Und das für meinen Vater auch bedeutet hat, dass seine Firma, die er gerade am Aufbauen war, Konkurs gemacht hat. Sie sind dann wirtschaftlich, finanziell in eine Krise gekommen, haben auch grosse Schulden gehabt. Es hat zur Trennung geführt von seiner zweiten Frau. Und ich selber bin dann wieder, eigentlich wenig gut umsorgt gsi, ein bisschen auf mich allein gestellt, beziehungsweise ich habe wieder probiert, eigentlich meinen Vater zu unterstützen, indem ich ihm zum Beispiel die Wäsche gemacht habe oder für ihn gekocht. Bin wieder in diese Rolle reingekommen, aber ich habe niemanden gehabt, der auf mich geschaut hat und gemerkt hätte, was bei mir passiert.
Seelenkind überhaupt Verantwortung übernehmen in diesem Bereich für die Eltern? Oder ist das immer ungesund? Oder kann es auch gut sein?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, aber wo ich jetzt bei meinen eigenen Kindern schon darauf achte, wenn jetzt besonders ein älteres Kind probiert, in so einen Verantwortungsbereich hineinzukommen, würde ich das sehr gut beachten. Und ich denke, es ist nicht so gesund oder nicht so gut, wenn ein Kind das muss. Kinder sollen Kind sein und Kinder sollen umsorgt werden. Wenn das die Eltern nicht können, ist es natürlich ideal, wenn es andere Bezugspersonen sind. Aber unser Familiensystem hat es einfach nicht zugelassen.
Du bist dann in die Magersucht gekommen und irgendwann stellt der Körper einfach ab. Wie war es bei dir gewesen?
Also zuerst ist die Minz ausgesetzt. Das war aber schon bereits etwa so um die 42, vielleicht noch 45 Kilo gewesen. Und sonst hatte ich grosses Glück gehabt. Also es ist kein Organ, das versagt hat. Sonst wäre ich auch nicht mehr da. Aber das hätte natürlich passieren können. Das war auch ein bisschen ein Lauf mit der Zeit gewesen. Also wenn ich länger in Brasilien gewesen wäre, hätte es tatsächlich dazu führen können, dass ich irgendwann einfach zusammengeklappt wäre.
Sag schnell, was ist Brasilien genau? Was ist dort passiert?
Das war die Zeit gewesen, wo ich nach der Matur, im Jahr 2003 war das gewesen, bin ich nach Brasilien gegangen als Lernhelferin. Also ich habe 3 Kinder von einer Missionarsfamilie unterrichtet. Das war der Zeitpunkt, wo sich die Magersucht auch verselbstständigen konnte, weil mein Alltagsrhythmus war plötzlich ein anderer gewesen. Es hat niemand mehr im Umfeld gegeben, der mich gekannt hätte und mir auch hätte können sagen, du Stefan, ich glaube, da ist irgendetwas nicht in Ordnung mit dir. Das Klima hat dann noch ein bisschen geholfen, dass ich plötzlich in diesen 4 Monaten 13 Kilo nochmal abgenommen habe. Also von 45, wo ich gegangen bin, wo meine Mutter schon ein bisschen gedacht hat, oh, jetzt musst du wirklich aufpassen, bin ich dann nachher nur noch 32 gewesen, wo mein damaliger Freund dann an Weihnachten nach Brasilien gekommen ist und gesagt hat, so geht es nicht mehr weiter.
Und das war dann der Moment, wo du selber dich dazu entschlossen hast, um langsam wieder rauszugehen. Gehen wir noch mal ein bisschen weiterführen. Was hast du in Brasilien alles gegessen? Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, es ist ja zum Morgen, zum Mittag, zur Nacht ist bei den meisten so fix drin.
Genau.
Was wird denn dein Menüplan aussehen?
Als erstes bin ich mal joggen. Eine Runde joggen auf leeren Magen. Nachher hat es vielleicht noch eine halbe Banane gegeben. Dann bin ich losgezogen und habe das Strassenkind, wo bei den Bussen, wo ich dann einen davon genommen habe, ihre Zeltchen verkauft haben, habe ich Zeltchen gepostet und die haben mich dann einmal in den Tag starten lassen. Die nächste Zwischenmahlzeit war dann vielleicht der Mango von einem Baum gewesen, auf dem Gelände, wo ich gearbeitet habe. Und dann hat es zum Mittag vielleicht nochmal einen Mango gegeben. Vielleicht einmal eine Scheibe Brot noch dazwischen. Eine Instant-Suppe. Und das war etwa alles gewesen.
Aber hast du das selber nicht gemerkt, dass das nicht gut ist? Ich meine, du hast einen Motor, der muss laufen, der Benzin braucht. Oder Strom, wenn wir bei den Strom sind. Aber ja. du musst einfach Energie haben fürs Leben. Hast du ist denn deine Wahrnehmung komplett ab dem Tisch
so. Geht? Ich habe das nicht gemerkt. Und es ist eben nicht zu einem Zusammenbruch gekommen. Ich habe einfach funktioniert im Alltag. Und es hat bis dort an, bis zu dem Besuch von meinem Freund, niemand gegeben, der gesagt hätte, wir machen uns Sorgen.
Das ist wahrscheinlich auch gefährlich. Also wie nahe bist du einem Tod gewesen?
Ich bin am Tod sehr nah gewesen. Und zwar hat es dort, wo ich von Brasilien zurückkommen musste, eine Kehrtwende gegeben. Dort bin ich dann eigentlich nur noch krank gewesen. Vorher habe ich ja funktioniert und ich habe mich nie als krank wahrgenommen. Und als ich daheim gewesen bin, hatte ich keine Arbeit mehr gehabt. Und mein Auftrag war, ich muss jetzt gesund werden. Und das Gesundwerden war nicht so einfach gewesen. Das war ein Fortschritt gewesen und dann wieder drei Rückschritte. Ich habe ja dann auch noch mal weitere 4 Kilo abgenommen gehabt, bis zu meinem Tiefpunkt, also eben bis 28 Kilo. Es war ein Weg mit vielen Fressattacken. Ich habe mich als grosse Belastung gefühlt für mein ganzes Umfeld, für meine Familie. Es war wirklich der Horror. Nach so einer Fressattacke habe ich mich nachher den Rest des Tages einfach in meinem Bett versteckt und brüllt und die Flüsterstimme in den Ohren gehabt. Und ja, der Wunsch zu sterben, der war tatsächlich immer wieder da gewesen, im Sinne von dem Ganzen jetzt mal endlich ein Ende zu bereiten und mich so daraus raus zu befreien, weil ich fast keinen anderen Ausweg hatte.
Was um ein Ende machen?
Diese Flüsterstimme, die mir immer wieder sagt, du darfst das nicht essen, oh, jetzt hast du es wieder nicht geschafft und hast zu viel gegessen oder jetzt musst du es dir wieder abverdienen. Das ist eigentlich die Magersucht, die Begleitstimme, die einem die ganze Zeit eigentlich vorgibt, was man darf und was nicht und was vielleicht zu viel ist.
Wenn ja Speck anfressen der einzige Lebenssinn ist. Also wäre das eigentlich verkehrt, so wie es du probiert hast. Mm-hmm. Wenn der ganze Fokus nur aufs Gesundwerden ist, was wäre der bessere Ansatz?
Der Weg hat ja also auch nicht funktioniert. Also am Anfang bin ich einfach mal bei einem Hausarzt gewesen. Der hat mich in die Psychotherapie weitergeschickt. Dort habe ich persönlich eine schlechte Erfahrung gemacht, weil ich gemerkt habe, das ist sehr ein technisches Umfeld und da hat es dann einfach eine Diagnose. Also Anorexia, Nervosa und ich habe mit dem Begriff sowieso nicht viel anfangen, weil ich gewusst habe, bei mir ist in der Seele etwas kaputt oder in der Psyche oder wie auch immer. Aber es ist nicht einfach eine Diagnose, die man durch so einen Fachbegriff austauschen kann. Und ich habe mir dann gute Fachpersonen gesucht, eine Ernährungsberaterin. Die hat das wirklich sehr gut können machen mit mir, Schritt für Schritt weiter schauen, auf was können wir aufbauen, was für Ziele haben wir miteinander. Eine biblische Therapeutin, die sehr stark mit inneren Bildern und mit dem Gebet geschaffen hat und auch geschaut hat, was kannst du noch, was macht dir Freude und von der Ressource ausgegangen ist. Atemtherapie, wo mir geholfen hat, wieder ein besseres Körpergefühl zu finden. Und natürlich aber auch ein gutes Umfeld, das das möglich gemacht hat. Also ein Arbeitsplatz. Ich durfte bei der Schwester von meinem damaligen Freund arbeiten, im Textilbüro. Und das hat mir die Tagesstruktur gegeben.
Jetzt im Rückblick. Weißt du, was wirklich den Ausschlag gegeben hat, dass du gesagt hast, Stefanie, es ist etwas nicht gut, wir müssen in die Hose, wir müssen etwas wechseln. Was war so in der Klick?
Zum einen wollte ich keine Belastung sein. Ich wollte nicht mehr für meine Mutter oder meinen Freund eine Belastung sein. Ich wollte gesund werden. Ich hatte aber auch ganz klare Ziele vor Augen. Zum einen wusste ich, ich will mal Mutter werden. Und für das braucht es einfach eine Menstruation. Ohne funktioniert es nicht. Also das heisst, es braucht ein Körpergewicht in einem akzeptablen Bereich. Ich will wieder können tanzen, also Sport machen. Das ist mir dann eigentlich genommen worden. Oder das habe ich nicht dürfen, weil das wäre gegen jede Gewichtszunahme. Natürlich hat sich das wieder negativ zu Buch geschlagen. Also Tanz wollte ich wollen, und ich wollte auch eine Ausbildung machen, ein Studium anfangen. Das waren so Zielsetzungen, die ich vor den Augen hatte und die mir geholfen haben, die kleinen Schritte zu machen.
Wie war denn die Balance zwischen diesen Zielen auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Nest liegen und den ganzen Tag heulen, weil man eine Fressattacke hatte? Wie kommt man da auf eine gute Schiene, auf eine gute Bahn, dass es eben vorwärts geht?
Das ist eine gute Frage. Also manchmal ist natürlich das einfach im Nest liegen und nicht wissen, wie es weitergeht. Das hat einfach dann die Woche wirklich strukturiert. Ich habe dann irgendwann angefangen, Theologie als Studium ins Auge zu fassen und habe dann zuerst mit dem grossen Latinum angefangen. Also ich habe ganz viele Vorlesungen der Philosophen besucht, die dort das Latinum gelernt haben, und habe mich eigentlich in der Sachliteratur vertieft, in den alten Sprachen. Und das hat mich auch ein bisschen abgelenkt. Also es sind neue Welten wieder aufgegangen und ich bin nicht nur einfach Stefanie gleich Magersucht gewesen. Und das ist noch wichtig in so einem Prozess, dass man etwas machen kann, das einem wieder neugierig macht, vielleicht mit Sinn erfüllt, man ein Ziel vor Augen hat. Also das heisst, je mehr ich auch vielleicht in das Studium eingetaucht bin, Schritt für Schritt oder noch andere Aufgaben gesehen habe in meinem Leben, hat das andere plötzlich an Gewicht verloren. Und indem ich geschafft habe, dann nach und nach auch wieder Gewicht zuzulegen, ist das auch wieder in eine bessere Balance gekommen. Aber es auch noch später, also auch noch, als ich das Gewicht wieder hatte, sagen wir mal die 45 Kilo, wenn es wieder eingesetzt hat, bin ich noch lange nicht einfach gesund gewesen. Weil manchmal war das fast die schlimme Phase gewesen, man hat mir nicht mehr angesehen, wie sie mir innen aussieht.
Und wann hat es dann angefangen, auch in dir innen heilen?
Das kann ich nicht am Tag festmachen, aber rückblickend kann ich sagen, dass das Verständnis, das ich durch das Theologiestudium in den Lektüren der Bibel in Verbindung mit meiner persönlichen Geschichte gelernt habe, wahrgenommen habe, das war eigentlich mein Heilungsprozess. Also die Botschaft, die in der Bibel hineinsteckt, besonders im Neuen Testament, Gott liebt dich, so wie du bist. Also Gott sagt bei der Taufe von Jesus, du bist mein geliebter Sohn. So sage ich heute auch zu bei jedem Kind, das getauft wird, du bist Gottes geliebtes Kind. Und das ist die Basis von allem. Das ist dein Start in das Leben. Und das gilt dir, sogar unabhängig von der Taufe, bis an dein Lebensende. Ich finde, das ist wie, das ist der Boden, auf dem wir stehen. Und wenn der Boden mal steht, dann kann sich aussen nur viel verändern. Dann können Leute etwas sagen, wo man sicher nicht so gern hört, aber es tut einem nicht gerade ins Wanken bringen. Und das war so eine Erkenntnis gewesen, etwas, was ich wirklich spüren durfte. Ich bin geliebt. Es ist jemand da, der mich durch all das durchträgt. Also so der Immanuel, der Gott mit uns. Also der Gott, der mit mir geht und nicht immer einfach nur schnell ein Wunder bewirkt, sondern auf dem Weg ein Wunder bewirkt. Und meine Geschichte würde ich ganz klar als Wunder bezeichnen oder als Heilungsgeschichte. Nicht eine, die eben vom einen Tag, von der einen Minute auf die andere passiert ist, aber eine, die mich vom Tod ins Leben zurückgeführt hat. Für mich darum auch eine Auferstehungsgeschichte, weil Auferstehung ist für mich nicht etwas, wo uns erst nach dem Leben auf Erden versprochen ist, sondern Auferstehung ist eine Kraft für jeden Tag. Es ist eigentlich eine Blickrichtung. Richt deinen Blick nicht auf den Tod, nicht auf das, was nicht gelingt, sondern aufs Leben.
Du hast gesagt, das Theologiestudium, Studium von der Bibel hat dir geholfen. Vorher hast du gesagt, du hattest auch eine biblische Therapeutin gehabt. Was hat sie konkret gemacht?
Sie hat zum einen ist sie sehr empathisch gewesen. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit ihrem biblischen Ansatz zu tun, aber sie hat einfach mal gehört. Sie hat nicht schon eine Lösung gewusst. Sie hat einfach mal gehört. Und das ist mal eine grundsätzliche Haltung, die ich jetzt bei der anderen Psychotherapeutin nicht angetroffen habe. Dann hat sie gebetet. Also sie hat alles auch in Rahmen vom Glauben gestellt und auch gesagt, mit Vertrauen zu dir, Gott, an. Und das ist für mich auch wie, wir können es nicht selber machen. Wir sind auch angewiesen, dass jemand anders uns hilft. Und sie hat mit inneren Bildern geschafft. Sie hat beispielsweise gefragt, wie fühlst du dich denn, wenn die Stimme mit dir redet? Und ich habe mich gezeichnet mit dem Gewitter über mir und dieser Schlange, die so zu mir runterzäuselt und mir immer etwas ins Ohr flüstert. Und dann hat sie gefragt, ja, was müsste da dazu kommen, dass die Schlange sich zurückzieht? Und dann habe ich das Bild probiert zu verändern. Also habe ich das Bild probiert zu verändern. Mhm. Und die Bilder haben angefangen zu wirken.
Und die Schlange, die ist jetzt weg? Oder kommt die ab und zu wieder?
Die ist jetzt tatsächlich zu 99,9% weg. Ja, das kann man so sagen. Aber das ist nicht der Durchschnitt. Ich denke, viele, die in der Magersucht gesteckt sind, haben vielleicht ihr Leben lang immer wieder die Kontrollstimme. Und es ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch, dass man die ganz wegbringt, sondern für mich geht es auch darum, sich kennenzulernen und zu wissen, in welchen Situationen man allenfalls so oder so reagiert. Und das können einen Weg damit zu finden, mit dem umzugehen.
Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen auf Chronologie, respektive von dem Moment, wo du gesagt hast, ich will gesunden, ich will noch Kind, ich will noch ein Studium machen. Von dem, wo du gesagt hast, ich will den langen Weg aus der Magersucht anpacken, bist du wieder so ein einigermaßen in einem grünen Bereich gewesen. Von wie vielen Wochen, Monaten, Jahren reden wir?
Tatsächlich Jahr, wenn nicht Jahrzehnte. Ui. Also ich bin genau 20 war, als ich nach Brasilien gegangen bin, wo nachher quasi der Absturz rein körperlich gekommen ist. Das heisst, mit 21 bin ich dann eigentlich zurück gewesen. Und mit 28 habe ich das Studium abgeschlossen gehabt. Also das sind sicher dann die 7 bis 8 Jahre gewesen, wo ich konnte sagen, jetzt kann ich wieder am Essen teilnehmen, ohne dass ich mich wahnsinnig vorbereiten muss, ohne dass es mich aus der Bahn wirft, wenn das Essen erst um 7:30 stattfindet und nicht genau um 6, so wie mir das die Flüsterstimme eingibt. Und nachher von 28 an bis zur Geburt vom ersten Kind mit 34 ist noch mal etwas passiert. Ich denke, so mit dem Mutterwerden, wo ich dann auch wieder angefangen habe, Fleisch essen, dort konnte ich loslassen, im Sinn auch, ich brauche das Essen, damit ich Leben schenken kann. Und ich muss mein Kind versorgen und ich muss auch mich selber versorgen. Dort hat es noch mal ganz etwas anderes auch bewirkt.
Aber das sind ja 8 bis 14 Jahre.
So ist es,
das ja. Ist ja. Was hast du da für Phasen durchgemacht? Also eben, du hast vorher gesagt, ein Schritt führen, 3 hinterher. Ich stelle mir das extrem schwierig und hart vor. Wie würdest du beschreiben?
Es war schwierig und hart gewesen. Einmal intensiver und mal weniger intensiv. Also dort auf dem Weg zur wirklichen Genesung ist ja das Thema nicht immer omnipräsent gewesen. Vor allem dort, wo ich wieder die 45 Kilo hatte, bin ich auch nicht immer wieder angesprochen worden. Ich durfte Sport machen. Aber ich kann sehr diszipliniert dranbleiben. Und ich glaube, die Arbeit an mir selber, die habe ich anpacken. Und es war gut, dass ich es gemacht habe, weil ich vieles lernen durfte. Über meine Grenzen und meine Persönlichkeit.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Man sagt ja, eine Sucht wird man nie los. Mhm. Wie ist das bei der Magersucht und bei dir?
Ich musste sie zuerst ersetzen. Also ich wusste, ich muss irgendetwas finden, wenn ich gegessen habe zuerst einmal. Und ich genau gewusst, jetzt kommt die Flüsterstimme, habe ich irgendetwas müssen finden. Am Anfang sind das vielleicht irgendwie ein Ball gewesen, den ich in den Händen gedrückt habe, um eine Spannung loszulassen. Oder irgendwie eine Turnübung, die mich wie so probiert hat, die Flüsterstimme loszuwerden. Ich habe aber dann später zum Beispiel Kaugummi, immer ein Kaugummi gegessen, nach dem Essen. Weil das hat mir dann wie geholfen, von dem abzulenken. Oder auch, ich habe auch ganz lange noch Zeltchen geschleckt oder Schleckstängel. Es hat wie so einen Ersatz noch gebraucht. Oder wie so ein Zückerli, sage ich mal, auf dem Weg.
Aber heute?
Heute brauche ich das nicht mehr. Ich glaube, ich bin wirklich ganz vielem frei. Also ich muss nicht mehr von Kiosk zu Kiosk noch schauen, wo ich eine Notration bekomme. Das ist Vergangenheit.
Grundsätzlich, was hast du heute für ein Verhältnis zum Essen?
Sehr entspannt. Ich esse immer noch wenig Fleisch, aber das habe ich auch als Kind. Wir hatten nie viel Fleisch gehabt. Fleisch war teuer. Fleisch war etwas Besonderes, was man am Sonntag gegessen hat. Und das ist eigentlich immer noch sehr ähnlich bei uns. Mein Mann kommt aus einer sehr fleischlastigen Tradition aus Tschechien. Und wir sind da ein bisschen, wirklich aneinander geraten. Beim ersten Date hat er gefragt, ja, was soll ich kochen? Ich sagte, mach doch bitte einen guten Salat. Oder ich fand, was soll ich mit dem Grünzeug, ich mit dem Braten machen? Ja gut, jetzt haben wir uns irgendwo in der Mitte gefunden. Also es gibt bei uns nicht nur vegetarische Gerichte, aber auch. Und wenn ich auf Besuch gehe, würde ich glaube wirklich alles essen. Ausser jetzt glaube gerade Kuttle. Und mit Meeresfrüchten kannst du mich auch jagen. Und Kotelett finde ich auch immer noch nicht so toll, aber habe ich glaube noch gar nie gern gehabt.
Und wenn du zuhause kochst, also es darf schon einmal ein gutes Milch, ein gutes Rahm haben und richtig Käse drüber.
Unbedingt. Also älter mit Corona mache ich natürlich, mache ich gerne mit Vollrahm, weil es einfach besser ist. Und Käse, nein, unbedingt. Sonst mache ich lieber keine älter mit Corona.
Aber es gibt ja Leute, die dann quasi nie das Lustvolle am Essen entdecken. Du kannst jetzt das Essen geniessen, so einen richtigen schönen Teller mit viel und fest und gross und judi hui.
Also zu gross kann ich nicht geniessen, weil ich bin eine kleine Frau, zierlich, ich brauche gar nicht so einen grossen Teller. Aber was ich sehr kann geniessen, wenn man einfach ins Restaurant gehen, hinsitzen und wir können einen schön angerichteten Teller über mit feinem Essen, das kann ich auf jeden Fall geniessen, ja.
Was hast du in dieser Zeit über dich gelernt? In diesen, ich sage jetzt mal vom Entscheid, ich will daraus rauskommen, bis ja. Dann in diesem grünen Bereich warst.
Ich habe zuerst mal meine ersten 20 Lebensjahre in der Tiefe reflektiert. Meine Herkunftsfamilie, wie ich in die Familie reingewachsen bin, was da meine Rolle war. Ich habe meine Grenzen kennengelernt. Ich habe gemerkt, ich kann sehr, sehr viel leisten. Gerade auch in dieser Magersucht. Ich kann auch heute noch sehr, sehr viel leisten. Aber ich weiss auch, wo ich auf mich schauen muss. Und ich vielleicht mal auch dann sollte sagen, so, jetzt ist aber gut. Ich habe auch gelernt, mit dem Leistungsorientierten umzugehen. Also jetzt, ich glaube, gegen aussen bin ich sehr grosszügig geworden und finde, du, wir können es einfach mal so stehen lassen. Es muss nicht alles perfekt sein. Und es ist gut jetzt. Das genügt. In der Haltung gegenüber anderen natürlich. Die Grosszügigkeit und auch, eben, die Message durchzugeben. Du bist genug so. Du musst nicht etwas leisten, damit jemand dich gern hat. Also in der Botschaft, die ich als Pfarrerin ja auch tagtäglich verkünde, dass die authentisch ist, das habe ich auch gelernt. Ja, ich glaube. Und ich habe vor allem die biblische Geschichte mit meinem Leben gelernt, in Verbindung zu bringen. Das sind nicht einfach historische Geschichten, die spannend sind und einmal passiert sind. Selbst wenn Jesus nicht gelebt hätte, hat er für mein Leben eine Relevanz.
Du hast vorher schon ein paar Geschichten aus der Bibel erzählt. Gibt es eine Lieblingsgeschichte für dich?
Es gibt etliche Lieblingsgeschichten, aber in diesem Zusammenhang ist für mich ganz deutlich geworden, die Geschichte von der Frau mit dem gekrümmten Rücken, die von Jesus aufgerichtet wird, das ist für mich so eine Auferstehungsgeschichte. Auch das Wort, das für aufrichten im Griechischen steht, ist eigentlich das gleiche Wort wie Auferstehung. Also die Bibel macht keinen Unterschied, ob du aufstehst oder auferstehst, ob du am Morgen aufgeweckt wirst oder auferweckt wirst, rein sprachlich. Das ist natürlich das Ereignis, wo Jesus dann ganz besonders ist und eine Kraft kann bekommen für unser Leben, das ist nicht in Frage gestellt. Aber einfach zu sehen, hey, niemand und auch ich bin kein hoffnungsloser Fall. Aus dieser Tiefe, aus dem Krümmtsein kann ich wieder einen Weg herausfinden. Und Jesus richtet mich eigentlich auf. Das habe ich erlebt. Und richtet mich wieder so. Eine Frau, die gekrümmt ist, schaut am Boden, sieht nur irgendwie, ich weiss auch nicht, den schwarzen, grauen Boden. Und wenn man wieder
und kann. Die Waage vielleicht.
Ja, die Waage vielleicht, die zu viel Gewicht anzeigt, obwohl man nur 28 Kilo ist. Und dann schaut man rauf und sieht die Welt und die Schönheit und die Menschen, die einem begegnen. Das ist für mich, Jesus richtet auf, das ist Auferstehung für mich.
Als du in der Magersucht warst, hast du dich im Spiegel gesehen, aber nicht realistisch wahrgenommen. Wie siehst du dich heute, wenn du heute in den Spiegel schaust, was siehst und was siehst in dir rein?
Ich bin zufrieden mit meinem Körper. Er hat auch gelitten unter den Schwangerschaften und ein Bürsterli am Bauch bringt man nicht mehr gleich weg, wenn man es nicht aktiv betreibt. Und das ist mir im Fall völlig egal. Man wird älter, ich bin doch jetzt auch 41, man ist nicht mehr 20 und ich bin einfach zufrieden. Ich habe gelernt, mich anzunehmen, wie ich bin, auch mit dem, was ich jetzt vielleicht nicht perfekt finde. Und wenn man vergleicht, findet man immer jemanden, wo man vielleicht schöner findet oder besser findet, wo man gern wäre. Aber mich anzunehmen, so wie ich bin. Und man ist ja nicht nur eine Hülle, man ist ja nicht nur das Äußere, weil das verändert sich. Die wahren Schätze, es klingt plump, aber die liegen in einem drin. Und die bleiben trotz aller Veränderungen, die rundherum passieren. Sei es körperlich oder auch ja, Veränderungen, die wir immer wieder ausgesetzt sind im Leben.
Wie fest hast du dich mit deiner Vergangenheit versöhnt? Wie fest hast du dich angenommen? Und wie wichtig ist das, dass man in die Zukunft schauen kann, dass man sich versöhnt mit der Vergangenheit?
Dass ich heute so darüber reden und auch Bilder zeigen kann, obwohl ich Pfarrerin bin und natürlich auch in einer Rolle hinein bin, zeigt für mich, ich bin versöhnt mit dieser Geschichte. Und ich will sie auch darum erzählen, weil es für mich eine Hoffnungsgeschichte ist. Es zeigt, niemand, der krank ist und in so einer Sucht steckt, ist ein hoffnungsloser Fall. Es gibt immer einen Weg. Und darum würde ich sagen, ich bin doch sehr, sehr fest versöhnt mit dieser Geschichte. Und es hat mir mal jemand dort, als ich von Brasilien zurückgekommen bin, geschrieben, Gott hat mit dir Grosses vor. Und ich sehe es heute ein bisschen so, also ob das jetzt gross oder klein ist, sei dahingestellt. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Geschichte. Und die Geschichte kann wieder für andere auch wichtig sein, wenn wir sie teilen. Wenn wir nicht darüber reden, ja, dann kann aber auch niemand anders davon profitieren, von den Erfahrungen. Und darum rede ich heute darüber. Mhm.
Du bist Pfarrerin da im Zürich-Oberland, Zrüti. Das heisst, du bist auch Seelsorgerin. Wie fest profitierst du jetzt in der Seelsorge von deinen Erlebnissen?
Ich profitiere enorm im Sinne von, ich musste meine Lebensschule schon ganz früh machen. Also ich glaube, auch als ich mit 29 dann im Pfarramt gestartet habe, bin ich nicht einfach unreif gewesen. Ich hatte Lebenserfahrungen, ich musste an mir arbeiten. Und ich gehe jetzt natürlich sehr empathisch in Seelsorge-Momente rein, in Seelsorgegespräche. Ich höre einfach mal zu. Es ist eine Haltung, wo man nicht einfach urteilt, sondern zuerst einfach mal zulässt und den Weg mit diesen Personen mitgeht. Und ich habe gemerkt, das hat ja mir auch gut getan, genau das. Und nicht jemand, der am Schreibtisch sitzt und sich Notizen macht und in der Ferne bleibt, sondern einfach jemand, der mitgeht, mitfühlt. Vielleicht im richtigen Moment, wenn man es hören will und danach fragt, auch vielleicht auf etwas eine Antwort bekommt oder man auch mal etwas preisgibt von sich selber oder einem Familienvater, der auch in einer Kampfscheidung gerade steckt, dann muss ich sagen, schau, das Beste, was du für deine Kinder kannst tun, ist wieder deine Ex-Frau zu respektieren und zu achten. Und ich glaube, das ist das Beste, was man im Scheidungsmoment machen kann. Und das kann ich nur sagen, weil ich das als Kind erlebt habe. Sonst würde ich, glaube ich, gar nicht auf die Idee kommen. Und ich glaube, für jeden Pfarrer, jede Pfarrerin ist es sehr wertvoll, wenn man selber mal einen Krisenmoment erlebt hat. Und auch merkt, es gibt Wege aus der Krise raus.
Etwas, was auch noch mit Magersucht in Verbindung steht, ist das Vergleichen. Das Vergleichen mit anderen. Und das ist ja gerade heute für die heutigen Mädchen und Buben im Social-Media-Bereich, TikTok, whatever. Wie beurteilst du die aktuellen Social-Media-Trends?
Also es ist tatsächlich so, auch bei mir ist das etwas Wichtiges gewesen. Eben mein Freund dort, mein Erster, wo wir auch zusammen Sex hatten, das erste Mal, wo einem jemand ja sehr, sehr nahe kommt. Darum ist die Person für mich auch so wichtig gewesen, wo er dann nach dem ersten halben Jahr fremd gegangen ist mit jemandem, den ich schon vorher gewusst habe. Die Person geistert für ihn immer noch um. Die war blond, sie war sehr sportlich, hat das etwas mit mir gemacht? So im Sinn von, du genügst nicht, oder? Am besten wärst du jetzt auch blonde Haare und du wärst eine OL-Läuferin, die, ja, durchtrainiert ist. Jetzt, heute würde mich so etwas nicht mehr aus der Bahn bringen, aber wenn man 18 ist, macht das etwas mit einem. Und jetzt, wo ich so ein bisschen in der Vorbereitung auf die Sendung, auf den Podcast auch mich informiert habe, bin ich wirklich verschrocken, weil ich denke, das Thema von der Magersucht war eines von meiner Generation gewesen. Und ich musste feststellen, nein, es ist immer noch eins. Und zwar multipliziert, weil jetzt ist eben noch das, was du sagst, man vergleicht sich mit anderen. Man tut ja eigentlich nur das Äußere, oft das Äußere darstellen auf Social Media, auch die schönsten Bilder von sich preisgeben. Und man ist sehr stark beim Vergleichen. Und das scheint für mir sehr anspruchsvoll zu sein, für die jungen Menschen, einen guten Umgang damit zu finden. Und vor allem müssen sie einen höheren Selbstwert mitbringen, dass sie nicht auf die Spur kommen, sich nur noch zu vergleichen und nur noch besser und schöner zu sein, durchtrainiert, die jungen Männer, oder? Weil es ist ein Leerlauf. Der Körper verändert sich. Und man wird nie an die Ideale herankommen, wo man sich selber zurechtlegt.
Wo kommt es dann den Selbstwert über? Sind da wieder die Eltern in charge? Oder?
Nicht nur. Also es gibt verschiedene Konstellationen. Ich glaube, die Eltern sind sicher ganz, ganz wichtig am Anfang des Lebens. Man redet ja auch von Urvertrauen. Einfach zu wissen, man ist irgendwie geborgen, man ist aufgehoben. Und wenn das fehlt, ist es schon mal schwierig mit dem Selbstwert. Man kann aber auch umgekehrt das Kind überbehüten und überängstlich sein. Dann passiert nämlich genau auch das. Das Kind kann den Selbstwert nicht aufbauen. Also es ist als Eltern eine grosse Herausforderung, dass man das Kind machen darf und gleichzeitig auch immer auch zeigt, ich bin für dich da und ich liebe dich so, wie du bist. Und du darfst auch mal versagen, du musst in der Schule nicht der Beste sein. Und es ist im Fall auch gleich, wenn du abstehende Ohren hast. Andere haben etwas anderes, oder? Und das Gefühl zu vermitteln, ist sicher mal ganz Wichtiges. Es kann aber auch sein, dass eben später in einer nächsten Phase dann eben wirklich Freunde matchentscheidend sind. Wenn man einen Klicken hat, wo das gar nicht so das Thema ist, ist das vielleicht nicht so relevant. Wenn man einen Klicken hat, wo der eine sich mit dem anderen vergleicht und es einen richtigen Wettstreit gibt, kann das natürlich etwas auslösen. Oder eben einen ersten Freund, eine erste Freundin. Für mich ist natürlich wirklich vom Glauben her das wichtig geworden, zu wissen, es ist nur mal jemand da, der mich einfach liebt. Das ist wie der Ankerpunkt von meinem Leben geworden, weil wenn alles andere fehlt, ist das noch schwierig. Aber zu wissen, jemand hat mein Leben geschenkt und das ist eigentlich erst in zweiter Linie meine Mutter, oder? Jemand hat mein Leben geschenkt. Und jemand hat auch willen, dass ich auf die Welt komme. Egal, ob die anderen mich abtreiben wollen. Und Gott in dem allem zu hören, der sagt, ich will dein Leben. Das ist für mich wichtig und ich liebe dich so, wie du bist.
Hast du auch schon mal gefuttert mit Gott?
Ich futtere immer wieder mit Gott.
Aber weißt du jetzt auch ganz konkret, hey, also, hättest du mich auch ein bisschen schneller können zu dem Seich auskommen lassen? Hättest du mich auch bei 45 Kilo können einen Klick schicken, wo ich gemerkt habe, hey, es ist etwas nicht mehr gut.
So konkret im Rückblick eigentlich nicht. Immer in der Situation selber. Oder? Mehr als Hilfeschrei, hol mich da raus. Mehr so, jetzt liege ich wieder im Bett und brühle und habe mich voll gefressen mit diesen Kilos, die ich doch gar nicht wollte. Jetzt muss ich mich wieder so schlecht fühlen. Mehr dort das Ringen und das Warum. Als Hilfeschrei. Aber nicht im Sinn von, warum muss ich jetzt das Ganze durchmachen? Oder warum hast du mir nicht schon früher geholfen? Nicht als Vorwurf, sondern in der Situation. Und eigentlich erst im Nachhinein habe ich die Spuren von Gott entdeckt. Präsenz und die Gegenwart ist nicht einfach nur da gewesen, als helles Licht, das irgendwo an der Decke von der Stube gehangen ist. So, auch durch die Menschen, die Gott mir im richtigen Moment an die Seite gestellt hat. Es war ein riesen Segen gewesen, dass ich so eine tolle Ernährungsberaterin haben durfte. So einen super Hausarzt, der mir einfach auch mal zugelassen hat und nicht schon probiert hat, in ein Schema zu drücken. Und die biblische Therapeutin und, ein gutes Umfeld, auch Freunde, die mich doch auch bis zum heutigen Tag mitgetragen haben, die sich zwischen ihnen auch haben distanzieren mussten, aber die gleich Freunde geblieben sind.
Aber es wäre ja manchmal schringer, wenn man nicht erst im Rückblick sieht, wo Gott überall geschafft hat. Was kann man denn machen, dass man das vielleicht auch schon im Jetzt und in der Zukunft sieht? Also weißt du, was ich meine?
Aus meiner Sicht kann man nichts machen. Entweder, manchmal gibt es so Erlebnisse, wo man merkt, hey, da hat Gott seine Hand im Spiel. Das ist mir schon ein paar Mal so gegangen. Aber im Schlamassel, wenn du an Hiob denkst, wo ringt und macht und tut, oder Jesus am Kreuz, der fragt, warum hast du mich verlassen, oder? Im Schlamassel hinein sehe ich Gott nicht. Vielleicht gibt es da andere Beispiele, aber ich bin jetzt nicht das beste Beispiel für das. Im positiven Moment habe ich Gottes Präsenz schon ganz stark gemerkt.
Du bist heute geheiratet, hast zwei Kinder. Wie bist du als Mutter?
Ich bin nicht so streng, wenn ich mal gemeint hätte. Ich probiere in den wichtigen Momenten da zu sein, wenn es um Übergänge geht, wie zum Beispiel die Schule, die anfängt, oder Geburtstag, den man feiert. Ich probiere, eine gute Balance zu finden. Ich arbeite viel, dass ich wirklich bei den wichtigen Momenten präsent sein kann, Kinder begleiten. Sie sehen manchmal zum Coiffeurbesuch. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist manchmal einfach auch wichtig, dass Mami da ist.
Meine Kinder haben immer Angst vor
ja, dem
mehr vor dem Coiffeur wieder vor dem Zahnarzt.
Genau. Ja, und dass ich auch dafür sorge, dass sie einfach gut betreut sind. Also ich glaube auch jetzt eine Nanny, die wir lange hatten, das war wirklich ein wunderbares Modell. Es ist eigentlich eine weitere Grossmutter geworden. Und jetzt sind unsere Kinder doch auch im Alter. Sie sind sehr offen, sehr sozial, wo sie es extrem geniessen, auch im Hort dürfen zu sein, in der Kita dürfen zu sein, die zwei bis manchmal drei Tage. Das ist meine Aufgabe, sie zu begleiten. Aber ich sehe meine Aufgabe nicht darin, omnipräsent zu sein. Im Gegenteil, ich bin eher Befürworterin, dass die Verantwortung aufgeteilt ist. Weil ich denke, das Erziehen von einem Kind, so wie ein afrikanisches Sprichwort das sagt, braucht das ganze Dorf. Und das Mutter will und kann ich nicht alles. Und es braucht mich nicht in diesem Mass.
Aber hat deine Geschichte mit der Magersucht deine Mutter sie irgendwie beeinflusst?
Ganz klar, indem ich mir natürlich sehr gut überlege, was ich ihnen vorlebe. Der Familientisch sessen ist mir wichtig, dass wir zusammen, wir essen eigentlich meistens am Abend zusammen zur Nacht, das ist mir auch heilig, da probiere ich immer um 6, 6.30 bis 7 Uhr daheim zu sein, dass das möglich ist, dass wir auch gesund in dem Sinne essen, dass wir selber unser Essen zubereiten und nicht jeden zweiten Tag im McDonalds unser Essen holen oder Junkfood, gibt es zwischen ihnen auch, aber das ist mir wichtig. Wichtig, vorwärts gewandt, ist auch die Worte, wo ich an meine Kinder richte, dass ich hoffentlich nie eine negative Bemerkung wird machen, was ihr Äußeres anbelangt oder ihre Leistung anbelangt, sondern ich will eine sehr unterstützende Mutter sein und sie dort abholen, wo sie stehen.
Wenn jetzt jemand, der zuhört, in dieser Magersucht zumindest drin ist, was ist dein Rat?
Ratschläge sind manchmal Schläge, darum bin ich vorsichtig damit.
Was ist dein Tipp?
Ja, mein Tipp.
Deine Empfehlung?
Wenn es möglich ist, holt euch professionelle Hilfe. Und nehmt sie an. Besser früher als zu spät, weil der Weg später, so wie es bei mir war, ist einfach umso schwieriger. Hört auf euer Umfeld, wenn die sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich. Nimm das ernst. Und probiert ein Umfeld zu schaffen, das dir gut tut. Manchmal langen ein, zwei gute Freunde oder eine Mutter oder ein Vater, der da ist. Es braucht auch Fachpersonen. Es ist nicht ganz einfach, die richtigen Leute zu finden. Mach etwas, das dir gut tut. Vielleicht ist es einfach ein Spaziergang jeden Tag. Etwas, wo du ein gutes Körperverhältnis wieder bekommen kannst. Und setz dir auch Ziele. Überleg dir, was willst du mit deinem Leben noch machen? Und vielleicht siehst du dann ganz kleine Schrittchen auf dem Weg dorthin.
Aber wenn man so benebelt ist, also ich sage jetzt einfach benebelt, ja. Du nimmst mir das nicht übel, aber das ist bei dir so gewesen.
Das ist auch so gewesen.
Wenn man jetzt dort wirklich den Kopf im Nebel rein hat und wirklich vor lauter Kelox
ja.
Die Zukunft nicht mehr sieht, muss man dann einfach darauf hoffen, dass irgendwann einmal der richtige Hint kommt, wo einem sagt, spinne ich eigentlich? Oder,
ja, also bei mir ist es ja...
Ich finde es schwierig.
Ja, du darfst das auch schwierig finden. Ich finde das jetzt rückblickend auch schwierig. Es ist wirklich irrational, was da abläuft. Es ist eine psychische Erkrankung, eine, die man sehr ernst muss nehmen, die eine hohe Sterblichkeitsrate hat. 10% von allen Erkrankten sterben, meistens an einem Suizid oder einem Herzstillstand. Also es ist wirklich eine tödliche Krankheit. Und bei mir ist das ja ein bisschen so, dass ich, als ich heimgekommen bin von Brasilien, bin ich ja nochmal eigentlich abgesackt auf 28 Kilo, bis ich die richtige Struktur gehabt habe. Und es war auch das Thema, jetzt musst du ins Spital, jetzt musst du an die Sonde. Und ich wusste, das wäre dann etwa einmal der nächste Schritt. Dass ich irgendwann zusammenklappe und zwangsernährt werde. Und ich habe auch gewusst, dass das, glaube ich, zum Teil schmerzhaft ist. Das hat mir auch Angst gemacht. Und ich bin dann so, es war gleichzeitig mit dem Glück gewesen, dass ich wirklich zu den richtigen Fachleuten gefunden habe. Und so habe ich gerade noch Kurven bekommen. Kurven gerade noch gefunden, um einen anderen Weg einzuschlagen.
Du hast ja gesagt, man soll sich ein gutes Umfeld suchen. Was, wenn das einfach nie in der Dumme ist? Kann ja auch sein.
Mhm. Es ist ein Riesengeschenk, wenn man es hat. Also ich bin enorm dankbar all den Leuten, die mich in dieser Phase ausgehalten und unterstützt haben, für mich da gewesen sind, obwohl es sicher enorm schwierig war mit mir. Es ist ein riesen Segen. Es braucht nicht viele Leute. Es langen eins, noch besser zwei, drei Personen. Das ist schon mal ein Anfang. Und alle anderen tut man sich in dieser Phase vielleicht lieber vom Fernhalten, weil die einen dann vielleicht eher noch in die Tiefe ziehen.
Vielleicht auch noch, nicht ein Ratschlag, aber eine Empfehlung an Eltern, die ihre Kinder in der Magersucht haben.
Ja, zwei Sachen. Zum einen, sind präsent, beobachtet, was mit eurem Kind läuft. Auch wenn ihr vielleicht selber in einer Krise sind, aber vergesst nie auch auf eure Kinder zu achten. Vergesst sie nicht zu schauen, wo sie stehen, was bei ihnen emotional abläuft, gerade auch in dieser Veränderung im Teenageralter. Und sprecht es an, wenn ihr merkt, etwas ist nicht in Ordnung. Das ist mal das eine. Und das andere, euer Wort hat Gewicht. Als Mutter, besonders als Vater auch für die jungen Frauen, sind ihr einfach extrem wichtig. Was ihr sagt, hat einen grossen Einfluss oder kann einen grossen Einfluss haben. Also achtet sorgfältig auf eure Worte.
Stefanie, danke vielmals, dass du uns über dein Leben erzählt hast. Alles Gute und danke vielmals.
Danke gleichfalls.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.